Worauf du unbedingt achten solltest, wenn du jemanden suchst, der dir bei deiner Misophonie hilft. Ich will dir mal in diesem Video 11 Kriterien mitgeben, die für mich an dieser Stelle auch unverhandelbar sind. Und alle diese 11 Kriterien sollten unbedingt eingehalten werden. Mein Name ist Patrick Krauser. Ich bin selbst betroffener Misophoniker, habe über das Thema Misophonie 2 Bücher veröffentlicht und begleite seit Jahren schon Menschen mit Misophonie und unterstütze auch Misophonie wieder abzumildern. Und kommen wir auch schon direkt zum ersten Punkt, und zwar Nummer 1, der Behandler sollte selbst betroffen sein, ist für mich überhaupt nicht verhandelbar. Er soll und er muss die Misophonie aus eigener Erfahrung kennen. Warum sehe ich das so? Gerade bei Misophonie ist es doch so, dass du, wenn du mit jemandem darüber sprichst, dann merkst du doch schon, derjenige leidet nicht daran, der weiß nicht, wovon ich rede, er weiß nicht, wie es sich anfühlt, an Misophonie zu leiden. Wenn du jetzt zu einem Therapeuten gehst und ihm von der Misophonie erzählst und er weiß nichts davon oder zu einem Behandler, dann denkst du dir insgeheim, was will der mir denn sagen? Der weiß doch gar nicht, wie es ist, an Misophonie zu leiden. Er hat keine Erfahrung damit. Woher soll er es denn kennen? Und es ist wichtig, dass dir dein Behandler, dein Therapeut auf Augenhöhe begegnet, mit Empathie. Er kann dich nicht verstehen, wenn er nicht an Misophonie leidet. Ansonsten findet diese Therapie für dich gefühlt von oben herab statt. Du weißt, er weiß doch sowieso nicht, wie es ist, an Misophonie zu leiden. Was will der mir denn erzählen? Und man denkt ja von sich selbst als Betroffener, man ist ein Psycho, man ist total verrückt. Das sind auch die Gedanken, die ich selbst von mir kenne, beziehungsweise auch von anderen Klienten. Ich will dir noch ein kleines Beispiel nennen. Und zwar, wenn der Behandler nicht betroffen ist, kommt sowas raus. Ich war damals 2023 auf einem CBT-Workshop, also für kognitive Verhaltenstherapie, von Dr. Jane Gregory und Dr. Tom Graham. Und wir wurden dann in kleine Arbeitsgruppen unterteilt. Und dort ging es dann darum, einen Behandlungsansatz zu entwickeln. Und die beiden, es waren Therapeuten, sie kannten sich auch mit kognitiver Verhaltenstherapie aus, aber waren eben nicht betroffen, beziehungsweise hatten keinerlei Erfahrung mit Misophonikern. Und der Vorschlag von der Gruppe war, wir stecken den Misophoniker einfach ungeschützt, ganz wichtig, ungeschützt in ein Café und dort soll er sich einfach die Geräusche anhören. Die Idee der Gruppe war, dass der Betroffene in ein schönes Umfeld, in eine entspannte Atmosphäre gesteckt werden soll und dort dann mit den Geräuschen interagieren soll bzw. entkonditionieren soll. Und wenn du jetzt Betroffener bist, dann sagst du wahrscheinlich, Moment, ungeschützt in eine Situation, das wird nicht funktionieren. Und genau diese Sachen kommen eben dabei raus, wenn du dich auf einen Therapeuten, auf einen Behandler verlässt, der nicht an Misophonie leidet, der es vielleicht irgendwo mal in einem Buch gelesen hat, aber selbst nicht an Misophonie leidet und es einfach aus eigener Erfahrung nicht kennt. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, willst du etwas wissen, frage einen Erfahrenen, keinen Gelehrten. Bedeutet also, praktische Erfahrung, Lebenserfahrung sind oft wertvoller als theoretisches Wissen aus Büchern. Und dieses Zitat betont einfach nochmal diese Wichtigkeit, aus der Praxis zu lernen, Ratschläge von Menschen einzuholen, die Situationen mit Misophonie selbst durchgelebt haben, selbst abgemildert haben, anstatt sich auf eine externe Meinung zu verlassen oder auf eine externe akademische Ausbildung. Also frag lieber einen Erfahrenen und keinen Gelehrten. Nummer 2 geht so ein bisschen in die erste Richtung, in den ersten Punkt mit rein, und zwar keine Konfrontation. Auch hier habe ich dir eine Geschichte mitgebracht. Vor längerer Zeit hat eine Klientin bei uns angefangen im Behandlungsprogramm und hat erzählt, Patrick, bevor ich zu euch gekommen bin, war ich damals in Therapie und der Therapeut hat sich beim Bäcker um die Ecke, hat er sich ein Puddingteilchen gekauft und hat es vor mir gegessen. Es war komplett still und die Teilnehmerin, also die damalige Patientin von dem Therapeuten, sollte durch dieses Geräusch durch, Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch, und das ist genau der falsche Ansatz. Der Therapeut darf nicht, um Gottes Willen, nicht mit Konfrontation arbeiten. Harte Konfrontation, dieses Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch, das hast du wahrscheinlich selbst schon im Alltag gemerkt, macht wahrscheinlich Misophonie bei dir auch schlimmer, wenn es dir so geht wie anderen. Und würde Konfrontation helfen? Würde Konfrontation helfen? dann wären wir alle gar nicht hier. Dann gäbe es diesen Kanal nicht, Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, gäbe es alles nicht, würde Konfrontation helfen, dann hätten wir kein Problem mit Misophonie. Also Nummer 1, eigene Betroffenheit. Nummer 2, keine Konfrontation. Keine Konfrontation geht normalerweise auch mit der eigenen Betroffenheit einher, weil wir wissen, als Betroffene, Konfrontation hilft nicht und macht die Misophonie normalerweise nur schlimmer. Nummer 3, Erfahrung mit mindestens 100 Patienten in den letzten 5 Jahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Erfahrung mit mindestens 100 Patienten in den letzten 5 Jahren. Warum in den letzten 5 Jahren? Weil sich einfach gerade die Forschung in den letzten 5, 7 Jahren bei der Misophonie extrem gewandelt hat. Es hat sich extrem entwickelt. Ganz viele Forschungsarbeiten, Gremien haben sich zusammengetan, forschen mit der Misophonie. Und da ist es einfach wichtig, auch mit der Forschung mitzugehen. Es gibt viele neue Studien und es bringt dir eben wenig, wenn du mit einem Behandler zusammengearbeitet hast, der vielleicht 100 Patienten mit Misophonie betreut hat, aber vor 20 Jahren. Also, wichtig ist, dass die Erfahrung in den letzten 5 Jahren passiert ist. Mindestens 100 Klienten, 100 Patienten. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, und zwar der Therapeut, der Behandler, muss sich mit der aktuellen Forschung beschäftigen. Geht auch etwas in Punkt 3. Die Studienlage wird immer größer. Es gibt ganz viele tolle Studien, sehr erkenntnisreiche Studien, und Sie müssen auch die aktuellen Forschungsergebnisse über den Zusammenhang der Insula, des limbischen Systems, allgemein Bedrohungsverarbeitung beziehungsweise wie die Amygdala funktioniert, wie dieses System in sich funktioniert, anstatt an veralteten Erklärungen irgendwie festzuhalten. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle mal einen kleinen Exkurs, wie das generell funktioniert. Also wenn du das Geräusch hörst, dann schlägt dein auditorischer Kortex an dein Hörzentrum. Das kennst du wahrscheinlich von dir, wenn du in einer Umgebung bist, wo du ein Geräusch erwartest, dann bist du immer in Hab-Acht-Stellung, du scannst die Umgebung. Das ist eben dein Hörzentrum, dein auditorischer Kortex, der das Geräusch dann eben auch erkennt. Und das Hörzentrum, dieser Auditory Cortex auf Englisch, sagt dann, okay, da ist jemand, der tippt, der kaut, der atmet, der schluckt, der macht irgendein Geräusch. Analog dazu können wir das mit einer Metapher beschreiben, und zwar, du siehst im Prinzip Rauch. Ich will das Ganze mal an so einer Rauchmelder-Metapher deutlich machen. Also der auditorische Kortex ist dann dafür da, dass du diesen Rauch erstmal erkennst, initial. Die Anterior Insula, also dein Alarmsensor im Prinzip, bewertet dann diesen Reiz. Es geht hier ganz viel um die Bewertung dieses Geräusches. Das heißt, die Insula, die prüft, ob das Geräusch gefährlich für dich ist oder eben nicht, ob es wichtig ist oder unangenehm, ob es unwichtig ist. Also bei Misophonie, ganz klar, kennst du aus dem alltäglichen Leben, reagiert deine Insula, also dieser Alarmsensor, der Rauchmelder im Prinzip in dieser Metapher, reagiert überempfindlich und reagiert sofort mit Alarm. Kommen wir zu Amygdala. Die Amygdala, Teil des limbischen Systems, ist im Prinzip der Sicherheitschef, der dann alle vor dem Feuer warnt und sagt, Vorsicht, hier gibt's Gefahr, und der startet dann die Alarmreaktion. Heißt, der Alarm geht dann sofort los, obwohl das Geräusch eigentlich ja harmlos ist. Schlucken ist harmlos, atmen, essen, trinken ist im Prinzip alles harmlos, aber die Amygdala, der Sicherheitschef als Teil des limbischen Systems, wofür deine Emotionen verantwortlich sind, beziehungsweise das limbische System ist das Emotionszentrum, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das heißt, die Amygdala, das ist der Sicherheitschef, und der ruft dann Feuer, alle raus hier, okay? Limbisches System geht dann los und interpretiert diese Reaktion. Bedeutet, jetzt kommen bei dir starke emotionale Reaktionen hinzu. Anspannung, Wut, Ekel, Panik, Stress. Das heißt, dein Gehirn verbindet dieses Geräusch mit diesem Gefühl. Und in der Metapher heißt das also, alle im Gebäude geraten in Panik, weil sie eben Rauch erkannt haben und dann für sich identifiziert und bewertet haben, interpretiert haben, hier gibt's Gefahr, ich muss sofort raus hier. Und dann Nervensystem Nummer 5, entweder Fight, Flight or Freeze, also Kampf, Flucht oder Freeze, also du frierst dann im Prinzip ein. Hoffentlich passiert dir das nicht, wenn es mal brennt, sondern dass du dann in diesen Fight-or-Flight-Modus kommst. Dein Körper reagiert also, du bist im Alarmmodus und dein Herzschlag steigt, dein Puls steigt, deine Muskeln spannen sich an. Du hast nur noch Fokus für eine Sache, für raus. Das heißt im Prinzip in diesem System, die Feuerwehr rückt aus. Kurz nochmal zusammengefasst diese Metapher, und zwar du hörst das Geräusch, dein System erkennt eben diesen Rauch, der Rauchmelder reagiert. Es gibt Alarm, es gibt Emotionen, Stress, Panik, Kampf- oder Fluchtreaktion und dann kommt dieser körperliche Stress und ihr müsst alle aus dem Haus raus. Also das zeigt auch sehr, sehr schön, dass nicht das Geräusch selbst dein Problem ist, sondern der Rauchmelder im Gehirn, die Insula, die zu heftig reagiert auf das Geräusch und dann an deine Amygdala bzw. an dein limbisches System weitergibt, schnell raus hier, hier gibt es Gefahr. Also zusammengefasst, der Therapeut sollte sich auch mit der aktuellen Forschung auskennen und diesen Zusammenhang mal verstehen. Nummer 5, Fokus auf die Regulation des Nervensystems, auch in Verbindung mit wissenschaftlich fundierten Methoden. Die Therapie bzw. die Behandlung sollte nicht darauf abzielen, nur darüber zu reden. Man kann die Misophonie nicht wegreden. Natürlich ist es wichtig, darüber Gespräche zu führen, aber im Grunde musst du dagegen antrainieren und du solltest auch Techniken bekommen, um dein Nervensystem zu regulieren. Bedeutet Atemübungen, Klopftechniken, Entspannungstechniken, aber auch ganz konkrete Tools, Werkzeuge, die du in deinem Alltag im Moment des Triggers auch anwenden kannst. Nummer 6, er sollte nach einem ganzheitlichen Ansatz vorgehen. Also er sollte auch einen klaren Behandlungsplan liefern mit einem festen Ablauf, mit mehreren Check-ins, mit Übungen, mit Meetings, ja, um auch deinen Erfolg sicherzustellen und immer wieder nachzujustieren, wo es gerade weniger gut läuft, beziehungsweise wo es gerade gut läuft. Und du solltest diesen ganzheitlichen Ansatz auch in seiner Gänze komplett verstehen, durchdringen und auch nachvollziehen können, warum das jetzt so passiert, wie es passiert. Nummer 7, Memory Reconsolidation bedeutet, wir haben ja eben gesehen, die Insula ist dafür verantwortlich, dass unser Alarmsystem sofort losgeht, der Rauchmelder. Und wir versuchen ja, die Bewertung der Insula bzw. die Bewertung dieses Geräusches zu verändern. Schau, wenn du dich an etwas erinnerst, dann kramt dein Gehirn eine Erinnerung von ganz hinten nach vorne. Du erinnerst dich daran und später speicherst du diese Erinnerung einfach wieder ab und sie ist wieder irgendwo in deinem Gehirn. Das heißt, sie wird bei Bedarf aufgerufen oder durch einen Reiz wird sie aufgerufen und dann wieder zurück auf Festplatte geschrieben. Und diese Erfahrung, wenn die Erinnerung gerade da ist, die wollen wir eben neu beschreiben, mit neuen Erfahrungen bespielen. Durch Entkonditionierung, durch inhibitorisches Lernen, wir versuchen, diese Erfahrung anders und neu zu überspielen und dann mit dieser neuen Erfahrung auch neu wieder im Gehirn abzuspeichern. Also Nummer 7, Memory Reconsolidation sollte unbedingt mit einbezogen werden. Nummer 8, der Behandler, der Therapeut muss Misokinesie kennen. Misophonie ist ja schon relativ neu. 2001 wurde das Störungsbild Misophonie erstmals in der Literatur erwähnt vom Wissenschaftlerpaar Jastrebov. Und Misokinesie, der Hass auf Bewegungen, Miso und Kinesio, die beide gehen häufig im Huckepack miteinander einher. Wir haben viele Klienten, die auch auf Bewegungen, zum Beispiel wenn jemand die ganze Zeit mit dem Finger tippt, mit dem Knie wippt oder auch Kaubewegungen beim Kaugummi zum Beispiel, das geht normalerweise immer Hand in Hand einher und diese dann auch in diesen Behandlungsplan mit einbeziehen. Nummer 9, der Therapeut bzw. der Behandler bzw. sein Behandlungsansatz sollte auf mentale Gesundheit abzielen. Zum Beispiel Glaubenssätze, Überzeugungen, Wertesysteme. Allgemein sagt man im Volksmund dazu Mindset. Er soll dir auch mitgeben, dass du nicht kaputt bist. Du bist ja im Prinzip nicht kaputt, sondern dein System funktioniert eben zu gut an der falschen Stelle. Sagen wir es mal so. Die Insula, der Rauchmelder geht zu schnell los. Und das sollte er auf jeden Fall mitteilen, dass du nicht kaputt bist und nicht repariert werden musst, sondern du hast einfach so eine kleine Fehlverknüpfung im Gehirn und die sollte auch dann gezielt gelöst werden. 2024 habe ich auf der Misophonia Convention nicht über Misophonie gesprochen, witzigerweise, sondern nur über mentale Gesundheit, Glaubenssätze, Überzeugungen, Wertesysteme. Natürlich habe ich dann auch die Brücke auf die Misophonie geschlagen. Je mehr innere Ruhe du hast, je gelassener du für dich bist, je resilienter du bist, je höher deine mentale Gesundheit, desto besser ist auch dein Umgang mit Misophonie. Und wenn du diese Überzeugungen, diese Wertesysteme, diese Glaubenssätze, aber auch bestimmte Blockaden für dich identifiziert hast und auch gelöst hast, dann wirst du sehen, dass du im Alltag viel entspannter, viel gelassener mit Misophonie umgehst. Und das hat natürlich dann auch eine wundervolle Auswirkung auf dein Leben. Du bist nicht nur besser mit Misophonie aufgestellt, sondern dir geht es generell besser. Du bist entspannter, glücklicher und gehst dann besser auch mit der Misophonie um. Nummer 10, vorletzter Punkt, beziehungsweise noch ein Bonuspunkt am Ende. Der Therapeut, der Behandler, arbeitet mit Bedeutung und Assoziationen. Was meine ich damit? Misophonie ist ja so viel mehr, als nur auf Geräusche zu reagieren. Vielleicht hast du mein letztes Video zum Misophonie-Eisberg-Modell geschaut. Falls nicht, blende ich dir mal gerade diesen Misophonie-Eisberg ein. Es geht ja viel mehr um Schamgefühle, Schuldgefühle, um viele verschiedene körperliche Reaktionen. Es steckt viel Zwischenmenschliches auch bei der Misophonie mit drin in diesem Gesamtpaket. Und deswegen wirst du auch sehen, dass Misophonie nicht mit einer einzigen Methode aufzulösen ist, sondern du brauchst eben ein ganzheitliches Konzept, was verfolgt werden muss in diesem Behandlungsplan, den ich eben schon mal angesprochen hatte. Es geht also nicht nur um die bloße Wut bei der Misophonie, sondern auch viel Zwischenmenschliches. Und das sollte unbedingt auch in diesem Behandlungsplan mit einbezogen werden. Im besten Falle, so machen wir das übrigens auch, wir beziehen den Inner Circle der Misophoniker, also wir beziehen den kleinsten Kreis, den engsten Kreis der Familie auch mit ein, indem wir dann auch die Angehörigen mit behandeln beziehungsweise auch mit betreuen und unterstützen. Nummer 11, der Behandler, der Therapeut vermittelt ganz praktische Werkzeuge, die dich in deinem Alltag unterstützen. Es bringt nicht, die ganze Zeit nur über Misophonie zu reden, sondern du brauchst ganz konkrete Tools, Werkzeuge, Tipps, Routinen für deinen Alltag, mit denen du langfristig auch Misophonie milderst. Du musst wissen, was du vor, während und nach einem Trigger ganz konkret tun musst, um deine Misophonie auch nachhaltig wieder zu lindern. Darüber zu reden ist natürlich wichtig, aber du brauchst eben diese praktischen Werkzeuge für den Alltag, für deinen Alltag, dass du einfach besser jeden Tag damit zurechtkommst, um dein Nervensystem auch wieder zu beruhigen. Und Nummer 12 habe ich noch mit aufgenommen in die Liste, ist für mich auch unverhandelbar bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17, 18 müssen die Eltern mitarbeiten. Unverhandelbar. Wir haben gesehen bei unserer Beratung mit Eltern bzw. auch mit Kindern, das Wichtigste bei Kindern bzw. bei Eltern ist, dass diese Verantwortungsrolle übergeht auf das Kind. Eltern machen es normalerweise immer so, dass sie ja sehr viel nachgeben. Sie tragen dem Kind alles hinterher, sie versuchen darauf einzugehen. Meine Mutter hat zum Beispiel immer aufgehört zu essen, wenn ich in den Raum reingekommen bin. Oder hat aufgehört zu trinken, zu schlucken, hat aufgehört zu reden, weil sie wusste, sie hat mich damit getriggert. Sie hat bestimmte Worte anders ausgesprochen oder falsch bewusst ausgesprochen, um mich nicht zu triggern. Das hat mir zwar in diesem Moment, naja, als Kind schon geholfen, aber langfristig gesehen habe ich dadurch gelernt, die ganze Welt stellt sich auf mich ein und das habe ich dann natürlich dann auch später zur Quittung bekommen. Ich war dann die Persona non grata, habe dann jeden belehrt, hör auf zu essen, hör auf zu trinken, hör auf zu schlucken, stell das Glas richtig ab, schneid die Pizza richtig, also diese Misokinesie auch. Und das war eben der falsche Ansatz, der richtige Ansatz bei Kindern bzw. bei Jugendlichen war es bisher immer, diese Verantwortungsrolle zu überschiften auf die Schultern der Kinder. Und damit lernen die Kinder nicht nur langfristig gesehen mit Misophonie umzugehen, sondern auch für die Eltern wird es viel, viel bequemer, weil sie wissen ja, das Kind kümmert sich darum und das Kind hat die Verantwortung dafür, dass es einfach besser damit zurechtkommt. Das waren jetzt viele Punkte. Ich will die Punkte nochmal kurz zusammenfassen. Nummer 1, eigene Betroffenheit. Nummer 2, der Behandler, der Therapeut arbeitet auf keinen Fall mit Konfrontation. Nummer 3, Erfahrung mit mindestens 100 Patienten in den letzten 5 Jahren. Nummer 4, er beschäftigt sich mit aktueller Forschung. Nummer 5, Fokus auf Regulation des Nervensystems. Nummer 6, ein ganzheitlicher Ansatz. Ein multidisziplinärer Ansatz mit einem festen Behandlungsplan. Nummer 7, Fokus auf Memory Reconsolidation, also die Bewertung des Geräusches zu verändern. Nummer 8, Misophonie kennen und einbeziehen. Nummer 9, mentale Gesundheit Mindset zu Neudeutsch, Glaubenssätze, Überzeugungen, Wertesysteme. Nummer 10, er arbeitet mit Bedeutung und Assoziation, also bezieht auch dieses Misophonie-Eisberg-Modell mit ein. Nummer 11, vermittelt praktische Werkzeuge für deinen Alltag. Und Nummer 12, bei Kindern, Eltern arbeiten unbedingt mit. Und wenn du sagst, du würdest gerne an deiner Misophonie arbeiten und willst sicherstellen, dass alle diese 11 beziehungsweise 12 Punkte auch mit Kindern erfüllt sind, dann melde dich gerne bei uns. Du findest unter dem Video bzw. im Podcast unseren Link www.patrickkrauser.de. Trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch. Du erzählst mir von dir. Wir schauen dann, ob und wie wir dich unterstützen können und geben dir natürlich dann auch schon in diesem kostenlosen Erstgespräch ganz viele Tipps mit, beziehungsweise wir skizzieren unseren Behandlungsplan, wie das generell aussehen könnte. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg beim Umgang mit Misophonie von Betroffenen für Betroffene und natürlich auch für deine Angehörigen. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Podcast. Dein Patrick Krauser von Misophoniehilfe.